Radio 1, nur für Erwachsene.
Als Einstimmung aufs Gespräch vielleicht vorweg mal das. Viele Menschen nehmen als Normalität wahr, was eigentlich Privilegien sind. Vom Gender Gap zu profitieren, zum Beispiel vom deutsch klingenden Namen oder auch von der weißen Hautfarbe. Und gegen diese Normalitäten, ausdrücklich in Anführungsstrichen, erheben sich immer mehr unüberhörbare Stimmen, auch in der Literatur. Vor allem reden und schreiben jetzt Autorinnen, die aus der nicht weißen Perspektive erzählen über Identität, Herkunft, Heimat und auch Rassismus. Zwei davon sind Emilia Roark und Asal Dardan. Beide sind am Mittwoch im Gesprächsabend Privilegien der Norm im Livestream aus dem Literaturforum im Brechthaus zu erleben. Und eine der beiden begrüße ich jetzt im Gespräch dazu, weil wir wollten dringend mehr darüber erfahren. Ich sage herzlich willkommen bei Radio 1, liebe Asal Dardan.
Hallo.
Schönen guten Abend. In der Zeit war zu lesen, die Verlage hatten sich dein Buch Betrachtungen einer Barbarin als Roman gewünscht. Warum hast du dich stattdessen für Essays entschieden, die ja weniger fiktiv sind und aus ganz realen Erlebnissen schöpfen?
Ich hatte ja schon ein bisschen geschrieben und in der ersten Runde war so ein bisschen das Feedback, ach, das ist so schön geschrieben und kann man das nicht irgendwie anders machen? Und ich habe aber dann einfach gesagt, naja, das ist aber jetzt einfach der Zugang, den ich gewählt habe. Ich habe auch ehrlich gesagt nie bisher darüber nachgedacht, einen Roman zu schreiben, weil einfach die Form des Essays mir sehr nahe liegt und ich sie sehr schön finde, weil sie eben die schreibende Person sozusagen integriert. Also ich kann sozusagen zeigen, wie ich Dinge sehe, aber gleichzeitig mich auch positionieren und sagen, hier stehe halt ich, ne? Und ich kann sowohl ein bisschen aus der Gedankenwelt und so Sachen und die ich auch vielleicht in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung so herausgefunden habe, einbringen, aber gleichzeitig auch ein Angebot machen, dass Menschen so ein bisschen persönlichen Zugang dazu finden. Und das erschien mir dann einfach so die Form für die Sachen, die ich erzählen wollte.
Mhm. Denkst du, dieser Wunsch der Verlage nach Romanen hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass aus weißer Perspektive sowas irgendwie Fiktives wie ein Roman vielleicht ein bisschen angenehmer ist als die doch vielleicht unangenehmere Realität von Essays?
Ich glaube, dass das eher so eine marktlogische Sache ist. Also, okay, dass Romane sich einfach besser verkaufen und Essays im deutschen Sprachraum einfach noch nicht so etabliert sind, weshalb ich mich auch so unglaublich freue, dass ich jetzt eine der Nominierten im Sachbuchpreis bin dieses Jahr, ja, weil das einfach die Essayform so aufwertet, ne? Und sagt, ja, deutsche Essays darf es auch geben und werden gelesen und das ist total toll. Und ich glaube, es gibt ja auch keinen Mangel an Debattenbüchern, ja, die wirklich harte Thesen aufstellen und wirklich auch zum Teil als Streitschriften geschrieben sind. Und ich glaube, dass Essays eben das nicht machen. Ja, also ich biete ja nicht so ein Debattenbuch, wo sich so ein paar knallharte Thesen rausfiltern lassen, sondern versuche eben irgendwie so ein bisschen komplizierter, ne, zu meine Themen zu umkreisen. Und das ist dann manchmal auch recht schwer, so auf ein paar Vokabeln herunterzubrechen. Und ich glaube, das ist echt vor allem um so eine Angst ging, dass man das nicht so gut unter die Leute bringen kann. Also, dass es gar nicht darum ging, die Leute zu schonen, sondern dass es um den Markt ging. Und darum freue ich mich, dass jetzt irgendwie Leute sich, ja, also Essays ein bisschen so einen Raum lassen auch jetzt.
Ja, Glückwunsch zur Nominierung. Das ist ja schon mal was für den Deutschen Sachbuchpreis. Ich habe auch genau das gelesen in so ersten Rezensionen, dass halt Menschen gesagt haben, sie finden gerade diese Wahl total gut. Ich habe da auch gelesen, und darum meine nächste Frage, dass manche über die Barbarin im Titel also so ein bisschen irritiert waren. Warum hast du dich für den Titel Betrachtung einer Barbarin entschieden?
Ja, also was mich halt total interessiert, ist, wann Menschen zum Anderen werden, ja. Und ich wollte einfach als dieses Andere sprechen, weil meistens ist das Andere ja etwas Bedrohliches oder etwas, also einfach außen vor, gegen das man Angst und man definiert sich dagegen. Und ich wollte einfach sagen, ja, dieses andere spricht meistens nicht, meistens hört man dem nicht zu und ich möchte aber jetzt meine Betrachtungen als dieses andere öffnen und zeigen, was dieses andere ist. Aber natürlich ist das auch ein Spiel, weil in dem im gleichen Atemzug sagt eben, ich bin gar nicht die andere. Ja, genau.
Absolut. Wir sind mit deinem Buch zum Beispiel auch in Schweden. Wie bist du da nochmal hingekommen? Also ich weiß es natürlich, aber wir müssen ja unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen ins Boot holen. Also welche Verbindung hast du zu Schweden?
Ja, ich habe einen schwedischen Mann kennengelernt bei einem Filmfestival, wo ich damals gearbeitet habe und der aber selber auch noch nie in Schweden gelebt hat. Also der ist dort geboren, aber ist in Großbritannien aufgewachsen und dann haben wir irgendwann gesagt, lass uns doch mal irgendwo hin, wo wir beide noch nicht so richtig waren. Und dann sind wir gemeinsam nach Schweden gezogen für eine Weile.
Das war schön, Schwede, der noch in Schweden war. Das ist ja auch irre. Es sind so bemerkenswerte Details, an denen du Zugehörigkeit oder eben auch das eben nicht dazugehören so festmachst in deinen Essays. Zum Beispiel pflegt die schwedische Großmutter deiner Kindertraditionen, die eben in deinem eigenen Leben gar keine Wurzeln haben. Also da ist so ein schlichtes Beispiel wie Kartoffeln. Jetzt könnte man sagen, wieso ist das so wichtig, ob jetzt da am Tisch den Kindern Reis oder Kartoffeln serviert werden? Ich kann mir vorstellen, dass das für dich einen Unterschied macht. Warum hast du dich entschieden, solche Geschichten auch zu erzählen, so kleine Beispiele?
Ja, ich glaube, weil die Absurdität dessen, dass man immer das, an was man gewöhnt ist, aufwertet, ne? Und dann einfach zeigt, wie absurd das zum Teil ist. Also sie ist einfach mit Kartoffeln aufgewachsen und ich bin mit Reis aufgewachsen. Und dann war sozusagen, also humorvoll, ne? Wir fanden das selber auch ein bisschen lustig. Aber es war dann so ein bisschen immer so das Thema, was kriegen jetzt diese Kinder zu essen? Und dann hat sie mir ja immer so Zeitungsartikel ausgeschnitten, wo dann irgendwie der Arsengehalt von Reis thematisiert wurde oder wie beschrieben wurde, dass Kartoffeln besonders gesund sind und so. Und dann mussten wir auch manchmal lachen, ne? Also das ist so. Aber ich bin eben, ja, ich bin mit persischem Essen aufgewachsen und sie ist eben auf dem Land aufgewachsen mit Kartoffeln. Und dann war das für sie einfach irgendwie wichtig, dass auch in der Küche, ne, wo ganz viel Identität auch stattfindet, ne, und dieses eigene, dass sie das einfach so beibehält für ihre Enkelkinder, ne? Und genau, und ich glaube, dass daran sich das ganz gut zeigt, ne, wie wir das, was wir kennen, immer besonders richtig und wichtig und gut finden, aber andere Menschen haben halt das anders, ne? Und keines
Absolut.
Ist besser. Ne?
Aber man kann es natürlich auch schon wieder anders herleiten, weil ich für meinen Teil gerade gedacht habe, ich esse sowohl Kartoffeln gerne als auch persisch. Die persische Küche ist ja auch ganz phänomenal und ich finde es unglaublich bereichernd, beides zu kennen und genießen zu können. Du schreibst, dass du in Deutschland als niemals Gleiche gelesen wirst und du reflektierst in deinem Buch auch über die Nichtaufarbeitung der NSU-Morde in Deutschland. Mhm. Würdest du sagen, das Buch ist auch eine Anklage?
Naja, das Buch ist schon aus einer aus einem Gefühl der Verzweiflung auch darüber, dass so etwas wie der NSU, die NSU-Morde und ja auch während ich geschrieben habe, die Anschläge in Hanau und Halle passieren können und passiert sind und wie sie aufgearbeitet werden. Ich weiß es nicht, ob es eine Anklage ist. Also ich habe zumindest versucht, ein bisschen Empathie und auch Verständnis zu öffnen für die Situation von Leuten, die eben durch solche Attentate traumatisiert werden und zu zeigen, dass es aber nicht alle auf gleiche Art und Weise trifft. Und natürlich schwingt auch in meinem Buch die Hoffnung mit, dass sozusagen dieses Wir, von dem wir immer wieder reden, ja, dass sich das öffnet und eventuell Menschen, die potenziell Opfer von solchen Anschlägen sein können, mit einschließt. Anklage, das ist hängt natürlich dann auch davon ab, wer das liest, ne? Ob sich jemand angeklagt fühlt oder verstanden fühlt, ne? Ich habe es jedenfalls nicht als Anklage per se geschrieben, sondern tatsächlich aus meinem Gefühl heraus, dass das etwas ganz Wichtiges ist, was wir als Gesellschaft thematisieren müssen.
Gut. Mehr über die Essaysammlung Betrachtung einer Barbarin und den damit einhergehenden Gesprächsabend am Mittwoch eben mit der Autorin des Buches Asal Dadan unter anderem erfahren wir nach ein wenig Musik. Es gibt die Black Keys und Same Old Thing. So, nach The Black Keys zurück zu meiner Gesprächspartnerin. Die iranisch-deutsche Schriftstellerin und auch Journalistin Asal Dardan erzählt uns über ihre Essaysammlung Betrachtungen einer Barbarin, im Februar erschienen unter anderem. Und außerdem ist sie Teil des Gesprächsabend am kommenden Mittwoch, also am 12. Mai, zum Thema Privilegien der Norm. Das Ganze ist im Livestream zu erleben aus dem Literaturforum im Brechthaus. Und Asal ist eine der Gesprächspartnerinnen von Katja Kuhlmann. Und da werden wir gleich nochmal so ein bisschen tiefer eintauchen. Also am Mittwoch ist es soweit und die zweite Autorin im Bunde ist Emilia Roack. Die ist Politologin und aktuell Buchautorin von Why We Matter. Ein Buch, das anhand von Roacks Familiengeschichte beschreibt, wie Machtstrukturen und Systeme der Unterdrückung erkannt werden können. Liebe Asal, siehst du, welche Parallelen oder Unterschiede in euren Biografien?
Ich glaube, der offensichtlichste die offensichtlichste Parallele ist einfach, dass wir beide marginalisierte Frauen sind in den Gesellschaften, in denen wir aufgewachsen sind. Aber Emilia Roack ist ja auch sehr großzügig und in ihrem Buch und lässt viel aus ihrem Leben und teilt viel aus ihrem Leben. Also weiß man, dass sie einen jüdisch-algerischen Vater hat und eine Mutter, die aus Martinique kommt, also einer französischen Kolonie. Sie ist aber in Frankreich geboren. Ich bin nicht in Deutschland geboren, sondern als Kind von Geflüchteten nach Deutschland gekommen. Und wir sind aber beide akademisch gebildet und sind beides Mütter. Also da gibt es so ein paar Parallelen, aber natürlich sind wir auch nicht Teil der Dominanzgesellschaft oder der Mehrheit sozusagen in den jeweiligen Gesellschaften, in denen wir aufgewachsen sind oder in denen wir jetzt auch leben.
Ja, so eine weitere Parallele ist, dass ihr euch beide beschäftigt und zwar intensiv mit der Intersektionalität von Macht und Diskriminierung. Vielleicht könntest du für uns nochmal in deinen Worten erklären, was mit Intersektionalität gemeint ist.
Ja, da ist Emilia natürlich die viel bessere Ansprechpartnerin, weil sie das wissenschaftlich beackert, das Feld. Ich bin natürlich jetzt ja eine Essayistin, aber also ich würde sagen, dass Intersektionalität vor allem, also es kommt ja aus der schwarzen feministischen Theorie und der Ursprung dessen ist natürlich zu sagen, dass es innerhalb von Minderheiten, also zum Beispiel der Kategorie Frau, nochmal unterschiedliche Diskriminierungsformen gibt, nämlich dass schwarze Frauen anders Diskriminierung erfahren als weiße Frauen oder dass Frauen, die in Armut leben oder Frauen mit Behinderung anders diskriminiert werden. Und das kann man aufweiten. Also im Grunde, glaube ich, wenn man das so ganz simpel erklären möchte, geht es darum, dass es innerhalb von Diskriminierung immer wieder andere Diskriminierungsformen geben kann und dass Minderheiten keine große homogene Masse sind, sondern dass es dort auch nochmal unterschiedliche, zum Beispiel Religion als Aspekt oder eben Behinderung oder Armut als Aspekte gibt, die nochmal sich anders auswirken auf Menschen. Also eigentlich eine Ausweitung des Feldes, so dass so viele Menschen wie möglich gesehen werden können in der Art und Weise, wie sie von der Gesellschaft platziert und behandelt werden.
Okay. Wir können uns derzeit ja nicht über die vielfältigen Stimmen beschweren in der Literatur, in den Medien. Hast du das Gefühl, dass die Forderung, Weiße sollten unbedingt mal ihre Privilegien checken, inzwischen auch ernst genommen wird oder zumindest ernster?
Ja, also ich glaube schon, dass viele Menschen jetzt wirklich verstehen und sehen, dass es notwendig ist, die Dinge anders anzugehen und es einfach nicht mehr geht, dass nur ein kleiner Teil, im Grunde ja nicht die Mehrheit, sondern eine Minderheit für alle anderen spricht. Ja, ich denke, bei manchen ist es auch einfach schiere Notwendigkeit, dass sie das machen müssen, weil sie sonst irrelevant werden. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es ja nicht wirklich nur darum geht, dass Weiße ihre Privilegien checken, weil es innerhalb dieser Kategorie Weiß gibt es natürlich auch wieder Leute, die mehr oder weniger Privilegien haben. Und es geht auch gar nicht um einzelne Menschen, sondern um die Art und Weise, wie unser Zusammenleben sozusagen organisiert ist und wie wir das machen. Das bedeutet, dass es ganz gut ist für alle Menschen zu wissen, wie ist eigentlich so meine Position Position in dieser Gesellschaft, wo nutzt sie mir, wo schadet sie mir und so, sodass wir uns einfach aufgeklärter und besser darüber unterhalten können, wie wir diese Gesellschaft gemeinsam verändern können, dass sie für alle ein bisschen lebenswerter ist, ne? Also ja. Ich will jetzt nicht auf Weiße losziehen und sagen, ihr müsst jetzt alle eure Privilegien checken. Aber natürlich ist es ganz gut, wenn mal ein weißer Mann sagt, nö, ich rede jetzt nicht hier auf dem Panel, das gebe ich lieber ab an eine Frau oder an einen Mann of Color oder so. Also das ist schon, das sehe ich, dass Menschen das individuell machen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein erster guter Schritt, finde ich.
Absolut, aber es ist ja wie eigentlich immer, ne? Jede große Veränderung fängt im Kleinen an. Also ich finde das Überdenken schon einen wichtigen Punkt, überhaupt erstmal zu verstehen, dass man es überdenken muss. Und
total.
Und dann gucken wir einfach mal, was dann daraus wird. Und deine Gesprächspartnerin von Mittwochabend, die Emilia Reuk, hat ihr Buch mit einem sehr optimistischen Untertitel versehen, nämlich Das Ende der Unterdrückung. Bist du ähnlich optimistisch, dass wir diesen Weg zu mehr Gleichheit und Freiheit für alle gehen werden und das auch in hoffentlich absehbarer Zeit?
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob dieser Prozess, also ob sozusagen ein Ende jemals erreicht wird, aber ich finde allein schon das Prozesshafte daran, also dass wir gewillt sind, daran zu arbeiten, dass es besser wird und dass die Unterdrückung aufhört, das finde ich, da bin ich schon optimistisch und ich glaube, man kann auch immer wieder solche Bewegungen sehen, dass es besser wird für alle, ne? Und also allein schon in meinem eigenen Leben, also ich bin mir wesentlich bewusster darüber, wie andere Menschen leben, wie es zum Beispiel um schwarze Frauen in Deutschland gestellt ist oder um muslimische Frauen oder Frauen mit Behinderung und so weiter oder Transgender-Menschen und so. Und das sind einfach Dinge, die ich selber gelernt habe und ich glaube, dass andere mitlernen und sich öffnen und ich bin im Großen und Ganzen auch optimistisch. Allein schon, wie du ja anfangs gesagt hast, es gibt so viele tolle Bücher jetzt im Moment, mit denen mein Buch und auch Emilias Buch sozusagen im Buchladen liegt. Und das stimmt ja schon optimistisch.
Ja, absolut. Ich hoffe eben einfach auch, dass diese vielen tollen und wichtigen Bücher auch richtig was bewegen und dass eben nicht nur so eine, ich will gar nicht so was Böses sagen, wie Zeitgeist oder Modewelle ist, sondern dass das wirklich der Anfang von einer viel besseren Wahrnehmung hin in eine andere Form von Normalität für uns geht, an der wir alle irgendwie teilhaben. Wir müssen noch mal kurz abschließend auf Mittwochabend kommen. Was erhoffst du dir von dem Gespräch am Mittwochabend?
Ach, ich freue mich schon seit Wochen auf dieses Gespräch, weil ich natürlich Emilia Reuks Arbeit sehr schätze und Katja Kuhlmann auch sehr schätze. Und ich erhoffe mir, glaube ich, so ein bisschen so ein gemeinsames Denken, vielleicht endet das dann auch in so ein, ja, dass mein Optimismus sozusagen nochmal gestärkt wird. Also einfach, dass ich das Gefühl habe, ach, da sind andere, mit denen, die denken ähnlich oder die denken in eine ähnliche Richtung oder ich kann da noch was lernen und so. Also das ist meine Hoffnung und dass eventuell auch einige Leute zugucken und sich ähnlich motiviert und fühlen, ne? Einfach an diesen Dingen festzuhalten und jetzt, wo es auch manchmal eine Tendenz der Gegenbewegung gibt, so ein Backlash, dass man einfach sagt, nee, aber das ist auch etwas, womit wir jetzt rechnen müssen und wir machen einfach weiter und wir öffnen die Gesellschaft und wir versuchen es für alle ein bisschen besser zu machen.
Sehr schön. Dem habe ich eigentlich wenig hinzuzufügen, aber ich darf das alles nochmal zusammenfassen und bewerben. Die Essay-Sammlung meiner Gesprächspartnerin Asal Dadan heißt Betrachtungen einer Barbarin, ist im Februar erschienen im Hoffmann und Campe Verlag, umfasst 192 Seiten und die kosten sie gebunden 22 und als E-Book ungefähr 17 Euro. Das Buch wurde, und nochmal Glückwunsch, für den Deutschen Sachbuchpreis 2021 nominiert. Am Mittwoch dann, also am 12. Mai, gibt es den Gesprächsabend zum Thema Privilegien der Norm von Katja Kuhlmann und mit Emilia Reuk und meinem Gast Asal Dadan. Sie können dem Ganzen via Livestream folgen. Beginnt es um 20 Uhr unter www.lfbrecht.de. LF Brecht in einem durch, das kürzt Literaturforum Brecht ab. Und man kann da teilnehmen. Ich glaube, eine kleine Spende ist gern gesehen. Da findet sich auch so ein Spendenbutton direkt auf der Seite. Wichtiges Thema. Ich würde mich auch so freuen, lieber Asai, wenn wir mit unserem kleinen Gespräch hier da ein bisschen beitragen könnten, dass euch viele Menschen folgen am Mittwoch und sich wieder ein kleines bisschen vom Rad bewegt. Ich danke dir total für deine Zeit, für dein Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit und wünsche euch einen erkenntnisreichen Abend am Mittwoch. Danke dir.
Vielen Dank, Silke, für das nette Gespräch. Tschüss.
Absolut gerne. Asai Dadan war das und bei uns gibt's Everything But the Girl mit Missing. I step off the train.